Heute schauen wir uns einen ganz neuen Bewohner des Frankfurter Zoos an. Es handelt sich um eine wahnsinnig faszinierende Tierart, die auch noch große Relevanz für den Artenschutz hat. Ich bin Marco Dinter, ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter und wir starten mal mit einem kleinen Ratespiel. Wen hört ihr hier wohl gerade fressen? Neben mir steht jetzt mein Kollege Martin Rödel, Tierpfleger im Gymnack-Haus. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Martin.
Hallo Marco, schön, dass du da bist.
Wen haben wir denn jetzt gerade gehört?
Ja, wir haben unseren Guo Bao gehört. Und zwar ist das unser neues Schuppentier. Der ist jetzt seit 2 Wochen bei uns hier im Zoo im Gymnack-Haus. Und ja, der hat jetzt gerade seine Portion zum Fressen bekommen und es hat ihm offensichtlich ganz gut geschmeckt.
Der Name Schuppentier klingt jetzt irgendwie vielversprechend. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal erklären, was so ein Schuppentier denn eigentlich ist.
Ja, ein Schuppentier sind sehr urtümliche Tiere oder eine sehr urtümliche Tierfamilie. Es gibt insgesamt 8 Arten davon, sind Säugetiere. Und die Besonderheit bei denen ist aber, dass der Körper, also der obere Körperbereich eben mit Hornschuppen bedeckt ist und das schützt sie vor Feinden zum einen und zum anderen auch vor ihrer Nahrung. Und zwar ernähren die sich nur von Ameisen und Termiten und dass sie eben dann nicht unbedingt von denen dann gebissen und gestochen werden, haben die eben die Strategie entwickelt, sich ja ein Panzer.
Diese Schuppen sind ja nicht nur namensgebend, sondern werden sicher auch im späteren Verlauf des Interviews nochmal wichtig. Woraus sind die denn gemacht? Wenn das Säugetiere sind, sind das ja keine klassischen Schuppen wie bei einem Reptil zum Beispiel.
Nein, die Schuppen sind im Prinzip aus dem gleichen Material wie unsere, wie die menschlichen Fingernägel und Fußnägel zum Beispiel, nämlich aus Keratin.
Und du hast schon gesagt, es verteidigt sich damit auch so ein bisschen gegen Feinde. Guo Bao ist jetzt vor kurzem hier nach Frankfurt gekommen. Wie bereitet man sich da eigentlich vor? Vielleicht sollten wir dazu sagen, wie außergewöhnlich das eigentlich ist, denn ich muss sagen, ich habe Schuppentiere noch nicht so häufig in Zoos gesehen.
Das ist richtig. Generell, also alle Schuppentiere sind extrem vom Aussterben bedroht. Dazu kommen wir aber sicherlich auch nachher nochmal. Wir pflegen das sogenannte chinesische Ohrenschuppentier und von denen gibt es in ganz Europa nur 5 Tiere, außer jetzt in Frankfurt, noch in Prag und im Zoo Leipzig. Und federführend ist der Zoo Taipei, der koordiniert auch ein Zuchtbuch für diese Art. Und ja, sind natürlich ganz besonders froh, dass das geklappt hat, dass wir eins halten dürfen.
Wie ist es jetzt, wenn man so eine Art bekommt, die man vorher noch nicht gehalten hat? Ich gehe mal davon aus, du hast vorher noch keine Ohrenschuppentiere gehalten und gepflegt. Ja. Wie bereitet man sich da vor?
Ja, es war also eine sehr lange und intensive Reise, wenn man das so sagen möchte. Also wir sind mit oder Kollegen von mir, wir sind zusammen in den Zoo Prag gefahren und haben uns dort die Haltung angeguckt, weil das für uns natürlich auch komplettes Neuland war. Und dadurch, dass sie eben so empfindlich sind und so selten und auch sehr speziell einfach sind, haben wir uns da 2 Tage die Haltung angeguckt. Das heißt, wie sind die Tiere untergebracht, wie ist das Gehege aufgebaut, wie ist die Temperatur zum Beispiel, was kriegen die zu fressen etc. Und dementsprechend haben wir dann das Gehege hier bei uns umgebaut mit den neuen Erkenntnissen. Und genau, also es war schon eine sehr lange und ja, zeitintensive Zeit auch oder Phase auch. Ja.
Wo kann ich die denn finden, die Schuppentiere? Jetzt sprechen wir immer im Plural. Wir können vielleicht schon mal verraten, ihr soll perspektivisch auch noch ein Weibchen mit dazu ziehen. Wenn ich das nächste Mal im Frankfurter Zoo bin, wo muss ich gucken?
Genau, also das Schuppentier, so muss man es ja richtig sagen. Also wir haben aktuell nur ein Männchen. Perspektiv sollen wir ein Weibchen dazu bekommen. Aber natürlich sammeln wir jetzt erstmal Erfahrung und müssen ja auch für uns erstmal Erfahrung sammeln und rausfinden, was ist so das Beste für diese Art. Aktuell kann man unseren Bao im Gymnack-Haus sehen, in der Nachtabteilung, weil Schuppentiere sind fast ausschließlich Nachtbewohner. Und er ist zu seinen Hauptfütterungszeiten ist er auch sehr aktiv, da sieht man ihn ganz gut. Ansonsten ist er auch sehr viel mit Schlafen dann beschäftigt.
Wir stehen jetzt gerade auch tatsächlich vor der Anlage und er läuft hier rum. Du hast ihn ja gerade gefüttert. Die Anlage sieht nach Wald aus. Hier haben wir Rindenmulch drin, würde ich sagen, von außen, ein bisschen bepflanzt. Das entspricht wahrscheinlich ungefähr auch dem natürlichen Lebensraum des Tieres.
Genau, also die chinesischen Schuppentiere oder die Ohrenschuppentiere sind Regenwaldbewohner. Das heißt, sie wohnen in einer sehr feucht-warmen, in einem sehr feucht-warmen Klima, dementsprechend auch bepflanzt, graben sich Höhlen, wo sie schlafen und sich zurückziehen. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass man viel Rindenmulch einstreut, damit sie eben diese natürlichen Höhlen sich selbst graben können auch. Die Temperatur muss stabil sein, so um die oder zwischen 26 und 28 Grad. Und darüber hinaus kriegt er auch morsches Holz, wo er eventuell ein paar Insekten irgendwie raus suchen kann und so ein bisschen was zum Schnüffeln immer hat.
Ja. Jetzt hast du gerade schon die Nahrung angesprochen. In der Natur auch Ameisen und sowas. Ihr könnt ja jetzt hier aber nicht ganze Ameisenstaaten reintragen in die Anlage. Wie füttert ihr den denn?
Das ist richtig, genau. Also wir füttern hier im Zoo im Prinzip nur eine Ersatznahrung. Das ist ein Rezept, das vom Zoo Taipei entwickelt wurde, an das wir uns auch ganz strikt halten. Da kommen ganz, ganz viele verschiedene Sachen tatsächlich rein. Der Prozess ist auch nicht ganz so einfach. Das wird erstmal tatsächlich gekocht. Der Brei hauptsächlich besteht ja aus Drohnenbrut.
Das müssen wir, glaube ich, erklären. Was ist Drohnenbrut?
Drohnenbrut sind männliche Bienenlarven und wir haben das Glück, dass wir mit verschiedenen lokalen Imkern zusammenarbeiten können, die uns das damit regelmäßig bestücken können. Darüber hinaus kommen zum Beispiel noch Mehlwürmer rein, es kommt Eigelb rein, es kommen verschiedene Vitaminpräparate speziell für Schuppentiere rein, es kommt Kokosmehl rein, es kommt Hefe rein und noch ein paar andere Sachen. Heilerde zum Beispiel noch auch und dann wird das alles erstmal 20 Minuten lang gekocht, wie ein Kuchenteig tatsächlich. Es wird alles fein berührt vorher, dann gekocht und dann muss der noch abkühlen und dann kommen nochmal andere Vitamine rein, Chitin zum Beispiel auch. Und ja, das wird alles zusammengerührt und dann wird das so ein schöner, sämiger, grauer, leckerer Brei offensichtlich.
Den hat er jetzt hier eben aus so einem Slow Feeder, wie man das vielleicht auch für Hunde kennt, geschleckt. Das heißt, das ist einfach so ein bisschen aufgebaut wie so ein Futternapf, aber mit einer Art Labyrinth. Das ist einfach wahrscheinlich, dass er ein bisschen länger braucht, dass es nicht sofort in einem Haps weg ist. Jetzt hast du gesagt, der ist nachtaktiv. Das Schöne am Jimmick House ist ja, dass wir quasi künstlich Tag- und Nachtrhythmus umgedreht haben. Das heißt, prinzipiell könnte er aktiv sein, aber er liegt auch viel rum und schläft. Wenn ich den jetzt gerne erleben möchte im Zoo, wann habe ich denn die besten Chancen?
Seine Hauptaktivitätszeiten sind rund um die Fütterungszeiten. Und die sind einmal um 9.30 Uhr, wenn das Haus öffnet. Und dann um Nachmittag nochmal oder am Nachmittag nochmal um 15.30 Uhr. Und so davor und danach, eine halbe Stunde ungefähr, ist er schon dann aktiv. Und da kann man ihn wunderbar sehen.
Er läuft ja hier jetzt auch gerade lang. Wir können ihn ja nochmal ein bisschen beschreiben. Ist ein bisschen größer als so eine normale Hauskatze, genau. Vielleicht magst du die auch deswegen so gerne.
Ja, genau. Wiegt ungefähr 7 Kilo, ein bisschen mehr als 7 Kilo wiegt er.
Und sieht im Grunde ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen einem Ameisenbär und einem Tannenzapf, würde ich sagen.
Das trifft es ganz gut, ja.
Warum magst du denn ausgerechnet jetzt die Schuppentiere so gerne? Was fasziniert dich an denen?
Ja, mich fasziniert einmal, dass das einfach eine sehr urtümliche Tiergruppe ist, die es schon sehr, sehr lange gibt. Die sich einfach evolutionär super angepasst hat an das, was es ist eben. Und zum anderen ist natürlich auch schön, so etwas Seltenes pflegen zu dürfen tatsächlich oder pflegen zu können, weil das passiert nicht allzu häufig, dass man eben diese Möglichkeit bekommt, so seltene Tiere pflegen zu können und direkt mit denen arbeiten zu können. Und das ist natürlich sehr, sehr schön.
Diese Pflege ist ja extrem aufwendig. Du hast jetzt erzählt, wie man den Brei macht und wie ihr euch vorbereitet habt. Ihr seid in andere Zoos gefahren. Wir haben Anlagen umgebaut. Unser Kurator, der dafür zuständig ist, der Dr. Johannes Köhler, hat über Monate und Jahre quasi verhandelt, dass wir dieses Tier bekommen. Warum machen wir das? Das klingt nach einer Menge Arbeit. Und auch wenn es schön ist, es zu pflegen quasi, steckt da noch mehr dahinter?
Ja, also es ist viel Arbeit, das muss man definitiv sagen. Also wir sind hier schon mit ihm so circa eine Stunde, anderthalb Stunden nur für ihn am Tag dann beschäftigt. Aber das machen wir gerne und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir ihn nie zeigen, weil er einfach ein Botschafter für seine Art eben ist. Schuppentiere generell sind in der Natur sehr, sehr bedroht. Das hat damit was zu tun, dass die namensgebenden Schuppen von denen, denen werden heilende Kräfte nachgesagt, beziehungsweise auch einige Organe von denen. Denen wird auch nachgesagt, dass sie besondere heilende Kräfte hätten. Werden also zu medizinischen Zwecken missbraucht, in Anführungsstrichen. Und im Zuge dessen werden die illegal gewildert, getötet und dann eben illegal verkauft. Und ja, deswegen sind sie akut vom Aussterben bedroht. Und hier im Zoo ist einfach wichtig, die Besucher auf das Schicksal aller Schuppentierarten aufmerksam zu machen, weil ich denke, nur wenige Leute kennen generell Schuppentiere, wissen mit dem Namen was anfangen zu können. Und deswegen ist es wichtig, den Leuten dieses Tier zu präsentieren und ja, über ihr Schicksal zu erzählen.
Also wenn ihr Bao mal sehen möchtet, dann kommt ihr irgendwann um 9:30 Uhr oder um 15:30 Uhr mal hier ins Jimmick House. Da drücken wir euch die Daumen, dass ihr ihn sehen könnt. Das ist wirklich ein beeindruckendes Tier, was hier jetzt gerade vor uns langläuft. Er ist auch immer noch aktiv, also er hat eben ja gefressen. Es ist jetzt, er erkundet seine Anlage und guckt mal, was ist, ob er vielleicht noch was übrig geblieben hat. Der illegale Handel mit Schuppentieren und vor allem mit den Schuppentierschuppen ist tatsächlich mit einer der stärksten oder es ist einer der am stärksten gehandelten Säugetiere. Und was generell der illegale Handel von Tieren und Pflanzen auslöst, darüber spreche ich jetzt mit meiner nächsten Interviewpartnerin. Dir erstmal vielen Dank, Martin.
Ich danke dir.
Für mein nächstes Interview habe ich mir Stefanie von Maibohm eingeladen von der Organisation Traffic. Wir haben uns gerade ins Podcast-Studio gesetzt und festgestellt, dass uns viel zu heiß ist. Deswegen haben wir uns jetzt raus in den Zoo gesetzt, haben uns ein schattiges Plätzchen gesucht. Dadurch habt ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche, aber ihr habt zumindest Interviewpartner, die nicht einem Hitzetod sterben. Von daher müsst ihr damit leider leben. Ich freue mich aber, dass du da bist. Hallo Stefanie.
Hallo Marco, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Traffic war eine der ersten Organisationen, die überhaupt das enorme Ausmaß des illegalen Wildtierhandels von Schuppentieren überhaupt so erfasst hat. Und das soll ja heute ein bisschen unser Thema sein. Die Daten haben zum Beispiel dazu beigetragen, dass 2016 alle 8 Schuppentierarten unter den höchsten CITES-Status gestellt wurden. Was CITES überhaupt ist, was Traffic macht, für die du arbeitest, das wirst du mir jetzt hoffentlich alles beantworten. Vielleicht starten wir so auch mal rein. Wer bist du und was machst du eigentlich?
Super gerne. Also ich bin die Stefanie von Maibohm. Ich bin Biologin und arbeite seit über 25 Jahren bei der Organisation Traffic. Das ist eine internationale Naturschutzorganisation, die sich mit dem Handel von Wildtieren und Wildpflanzen beschäftigt. Und unser Ziel ist es da, den illegalen und den nicht nachhaltigen Handel zu stoppen oder zumindest so zu unterbinden, dass er die Arten nicht mehr bedroht. Aber auch da, wo es möglich ist, den nachhaltigen Handel und den legalen Handel zu unterstützen. Genau. Und mein Schwerpunkt bei der Arbeit ist da zum Beispiel zu verstehen, welche Arten werden gehandelt, über welche Wege, warum werden die gehandelt, warum gibt es eine Nachfrage für bestimmte Arten oder Artprodukte. Und es geht auch darum, nicht jeden Handel gleich pauschal zu verteufeln, sondern zu sehen, wie genau hinzugucken, wo kommt das her, ist es legal, ist es nachhaltig und wo entstehen dann Risiken für bestimmte Arten oder auch Ökosysteme, in denen die Arten leben und wie kann man dagegen reagieren, was können Behörden machen, was kann die Politik machen und was können auch wir machen.
Jetzt haben wir heute viel über das Schuppentier gesprochen, was ganz klar auch durch den illegalen Handel bedroht ist. Hast du mit denen in deinem Job schon mal was zu tun gehabt? Also hast du schon mal mit dem Handel von Schuppentieren oder Schuppentierschuppen was zu tun tatsächlich in deinem Arbeitsalltag?
Ja, tatsächlich. Das war, als ich Studentin war noch, im Biologiestudium hatte ich das große Glück, 6 Monate nach Indonesien gehen zu können und habe da mit einer lokalen Studentenorganisation zusammengearbeitet, die über Tiermärkte gegangen sind. Und da habe ich tatsächlich Schuppentiere gesehen und auch bei Besuchen in so Apotheken und so chinesischen Shops haben wir eben auch die Schuppen gesehen, damals schon. Und das hat mich wahnsinnig ja, interessiert und so bin ich eigentlich zu meinem Job gekommen, durch dieses Projekt damals, was ich da machen konnte.
Jetzt habe ich ja quasi die Expertin hier vor Ort. Vielleicht kannst du uns nochmal so die knallharten Fakten zum illegalen Handel mit Schuppentieren nennen. Also ich möchte jetzt alle Zahlen hören.
Also die gelten tatsächlich als das am stärksten illegal gehandelte Säugetier der Welt. Das ist wirklich Wahnsinn. Besonders gefragt sind da die Schuppen, werden nachgefragt, obwohl diese Schuppen eigentlich wie unsere Fingernägel aus Keratin bestehen, werden die in Asien in der Medizin benutzt, aber auch das Fleisch von den Schuppentieren wird in verschiedenen Regionen als Delikatesse gegessen. Traffic hat unter anderem dokumentiert, dass in den 10er Jahren bis 2015 mindestens 120 Tonnen Schuppentiere und Schuppen und ganze Tiere international beschlagnahmt worden sind. Also nur beschlagnahmt worden. Da ist natürlich die Dunkelziffer sehr viel größer und man schätzt, dass es ungefähr 100 Millionen Tiere waren, die in der Zeit geschmuggelt worden sind. Und auch die Handelswege und Routen sind irre. Das sind 160 verschiedene Handelsrouten, die wir da so aufgedeckt haben. Und das zeigt, dass das ein Riesennetzwerk ist, wo eben auch kriminalisierte Organisationen drin mitstecken, um immer wieder den Kontrollen zu umgehen und diese Tiere eben zu schmuggeln.
Kannst du noch ein bisschen mehr über Traffic als Organisation sprechen? Wie ist das organisiert? Wie funktioniert das eigentlich? Wie seid ihr organisiert als große Organisation?
Ja, also uns gibt es dieses Jahr seit 50 Jahren. Wir sind 76 damals gegründet worden und das war zeitgleich, als das Washingtoner Artenschutzabkommen in Kraft trat. Wir kennen das auch unter CITES oder in Deutschland als Washingtoner Artenschutzabkommen. Und damals ist Traffic gegründet worden von IUCN und dem WWF, damals als eine Organisation, die dieses Übereinkommen eben begleitet und mit Daten füttert und eben auch so ein bisschen analysiert, welche Arten überhaupt aufgenommen werden müssen und wie sich die Regelungen eigentlich auch auswirken, ob die letztendlich auch was bringen.
Jetzt war ich vor 50 Jahren bei der Gründung von Traffic nicht dabei. Du auch nicht, aber nee. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einordnen, was das damals für eine Zeit war. Warum war das so wichtig, dass sich so eine Organisation gründet?
Ich glaube, in den 70er Jahren, ich meine, wir waren beide nicht dabei, wurde aber international deutlich, dass so ein unkontrollierter Handel und Nutzung von Arten die Arten massiv gefährden kann. Das war die Zeit, wo es noch viel Elfenbeinhandel gab, zum Beispiel ein Handel in Nashorn. Horn war noch nicht reguliert und man merkte plötzlich, dass die Arten das einfach nicht tragen können und dass man plötzlich einen Verlust von diesen Arten hatte. Da ging es auch um Reptilien heute, es ging um exotische Vögel, Tropenhölzer und so schuf man dann damals so ein globales Regelwerk, das war die Idee, in dem es verschiedene Abstufungen gibt von Regeln, also das ist eben so eine rote Liste, wo man gar nicht drin handeln darf und dann so eine orangene Liste, in den Arten darf man handeln, aber nur unter bestimmten Bedingungen und dass man sich darauf geeinigt hat, dass es eben so ein globales Regelwerk gibt. Und wir waren damals so die Organisation, die das dann eben begleitet hat und auch bis heute noch begleitet, obwohl unsere Arbeit von Traffic mittlerweile auch total über CITES hinausgeht, wie auch viele Sachen machen, die eben nicht CITES gelistet sind, wie zum Beispiel den Tropenholzhandel. Es gibt viele Tropenhölzer, die auch in CITES gelistet sind zum Glück, aber wir machen eben auch jetzt andere Dinge als CITES. Aber CITES ist immer noch ein wichtiger Kernthema bei Traffic.
Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Du hast gerade quasi rote Listen, orange Listen und so weiter angesprochen. Also was ist denn genau illegaler Handel von Wildtieren und Pflanzen? Was ist legal? Was ist irgendwo dazwischen? Vielleicht können wir das anhand von Beispielen mal ein bisschen belegen. Das klingt ziemlich kompliziert.
Also ist nicht jeder Handel mit Wildtieren oder Wildpflanzen gleich illegal. In CITES sind eben Arten aufgenommen. Und das heißt unter anderem, wenn man in einem Anhang 2 ist, es gibt zwei wichtige Anhänge, Anhang 1 und Anhang 2. Wenn man im Anhang 1 ist, dann gibt es, das ist zum Beispiel der Tiger ist da gelistet. Das heißt, diese Arten dürfen nicht gehandelt werden, zumindest nicht für kommerzielle Zwecke. Im Anhang 2 ist es so, da werden Arten aufgenommen, die potenziell durch den Handel gefährdet werden können, wenn man das nicht nachhaltig macht. Und das wird geprüft. Und dazu braucht man Genehmigungen von den Behörden, die eben dann damit ausstellen, dass der Handel zumindest in Quoten stattgefunden hat, nach den nationalen Regeln oder sowas. Das betrifft ganz viele Arten. Und das ist halt auch wichtig, dass man das Monitoring davon macht, dass wir gucken uns Daten an, dass das eben auch eingehalten wird, dass dieser Handel tatsächlich legal ist und auch nachhaltig. Also heißt, die Arten nicht gefährdet, dass diese Nutzung keine Gefährdung der Populationen.
Und wie kommen diese Arten auf die entsprechenden Anhänge? Also ich stelle mir das jetzt wirklich wie Listen vor, wo dann drauf steht Anhang 1 und dann steht da Tiger. Was fällt mir noch ein? Vielleicht ein Gorilla, also genau, Arten, die besonders gefährdet sind. Und wie ist der Prozess, dass die Arten da drauf kommen?
Das basiert auf den Vertragsstaatenkonferenzen, die finden alle 3 Jahre so ungefähr statt. Und da kommen dann alle, mittlerweile sind es glaube ich über 180 Staaten zusammen, die dann 2 Wochen lang entscheiden über Anträge, neue Arten aufzunehmen, Arten von Anhang 2 in den Anhang 1 zu listen. Oder eben auch, das kommt auch vor, dass man Arten entlistet. Also dass man festgestellt hat, die Art ist eigentlich nicht mehr durch den Handel bedroht und man die Art auch aus CITES rauslisten kann.
Betrifft das denn auch Privatleute? Bei Handel, Tierhandel denke ich jetzt zum Beispiel auch an das Zoogeschäft um die Ecke, wo man eine europäische Landschildkröte kaufen kann.
Auf jeden Fall, ja. Also die Schildkröte ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das wir mal nehmen können. Das ist ein ganz beliebtes Heimtier. Da gibt es, muss man unterscheiden, die Schildkröte, die zum Beispiel im Fachhandel ist, die ordnungsgemäß mit Dokumenten hier sich verkauft wird, die wahrscheinlich aus Nacht oder größtenteils aus Nachzuchten kommt. Das darf man, das ist legal. Aber die gleiche Landschildkröte, die zum Beispiel aus der Natur entnommen worden ist, aus dem Balkan kommt, die hertransportiert worden ist, ohne Dokumente und dann meistens online verkauft wird oder auf Börsen oder andere dubiose Wege, das ist dann illegal. Also es ist ganz wichtig, dass man sich informiert und dass man weiß, welche Dokumente man für diese Tiere braucht.
Ist tatsächlich auch eine große Aufgabe unserer Kuratorinnen und Kuratoren, für alle Papiertiere, die wir hier haben, dann in die entsprechenden Dokumente zu führen. Das ist bei Tiertransporten ganz, ganz wichtig. Welches Ausmaß hat denn jetzt der illegale Handel? Ich sag mal, die eine Schildkröte, die ich im Zooshop kaufe, ist vielleicht jetzt noch nicht die Bedrohung der Art, aber wir sprechen ja über ganz andere Dimensionen hier, oder?
Ja, also der Ausmaß ist wirklich enorm und häufig wird der illegale Handel mit Wildtieren und Wildpflanzen auf mehrere Milliarden US-Dollar im Jahr geschätzt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Schätzung, die es von den Vereinten Nationen gibt, die liegt so zwischen 7 und 23 Milliarden US-Dollar. Und außerdem weiß man, dass wahnsinnig viele Beschlagnahmen im Jahr aufgedeckt werden. Das ist ja immer nur das zeigt ja eigentlich nur so ein Tip of the Iceberg, was da ist. Aber in der EU wurden 24.600.000 lebende Tiere, CITES gelistete Tiere beschlagnahmt und nochmal zusätzlich 10.000 lebende Pflanzenarten. Also das Ausmaß ist einfach riesig. Es ist kein Nischenthema und einfach auch kein Problem, das weit weg von uns ist, sondern ist eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität. Und was auch wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, dass es eine globale Form, oft eine globale Form von organisierter Kriminalität, weil einfach wirklich viel Geld damit zu verdienen ist.
Tatsächlich betrifft es uns im Zoo hier teilweise auch, weil wir manchmal solche beschlagnahmten Tiere bekommen. Haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Jetzt muss ich es aus dem Kopf sagen, ich glaube Podcast-Folge 9 war das damals, müsst ihr nochmal nachschauen im Feed. Weil diese Tiere ja oft dann irgendwo hin müssen und die landen dann manchmal bei uns. Wir sprechen jetzt gerade im Deutschen oft von Wildtierhandel, wobei das englische Wildlife Trade tatsächlich ein bisschen besser ist, weil es geht ja auch um Pflanzen, richtig? Also es geht nicht nur um Tiere, liegt beim Zoo natürlich irgendwie nah, aber Pflanzen werden genauso gehandelt.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also das ist halt der Begriff im internationalen Naturschutzkontext, beinhaltet nicht nur Tiere, Pflanzen, sondern auch Pilze und auch die Produkte von Tieren und Pflanzen. Das ist ganz wichtig, weil die eben auch eine große Rolle spielen. Sowas wie zum Beispiel Tierhäute, Felle oder Knochen oder eben der Stoßzahn. Im Deutschen wird daraus oft Wildtierhandel gemacht, was so ein bisschen irreführend ist, denn eben Pflanzen spielen auch eine ganz große Rolle. Zum Beispiel seltene Orchideen oder Kakteen werden gehandelt für Sammlungen oder medizinisch genutzte Pflanzen sind auch sehr stark im Handel und werden dadurch auch teilweise bedroht, wenn es eben nicht nachhaltig ist. Oder Tropenhölzer oder auch Harze von Bäumen werden gehandelt.
Aber warum existiert denn dieser illegale Handel überhaupt? Was ist so attraktiv daran, Gesetze zu brechen?
Es gibt einfach eine riesig große Nachfrage nach diesen Produkten und es lässt sich sehr viel Geld damit verdienen, das habe ich ganz einfach gesagt. Und die Motive sind da ganz unterschiedlich, je nach Produkten und nach Markt. Manche Produkte sind Luxusgüter oder Statussymbole. so zum Beispiel wie Elfenbein oder exotische Leder oder ganz seltene Hölzer. Andere werden in der traditionellen Medizin verwendet, so wie, haben wir schon drüber geredet, das Schuppentier oder das Nasenhorn vom Nashorn oder viele verschiedene Pflanzenteile. Dann gibt es bei uns, das kennen wahrscheinlich viele hier, den exotischen Haustierhandel. Da sind sehr beliebt Reptilien, Amphibien, Papageien. Und der Sammlermarkt für zum Beispiel seltene Orchideen oder Kakteen spielt auch eine Rolle.
Genau, die exotischen Haustiere, das sind dann Tiere, wenn sie illegal beschlagnahmt, also nicht illegal beschlagnahmt werden, sondern illegal transportiert werden und beschlagnahmt werden, dann auch eher die, die bei uns im Zoo landen natürlich. Lass uns mal ein bisschen drauf eingehen, welche Auswirkungen jetzt dieser illegale Handel wirklich für die Artenvielfalt und die Biodiversität hat. Kann man das irgendwie erfassen, was das tatsächlich tut oder unsere Biodiversität antut?
Auf jeden Fall. Das ist verheerend für viele Arten. Und das wurde auch schon viel dokumentiert, angefangen vom Elefanten bis zum Schuppentier, dass die einfach sehr stark bedroht werden durch diese nicht nachhaltige Nutzung von besonders bei gefährdeten Arten. Ganz besonders seltene Arten, die gezielt aus der Natur rausgenommen werden, können die ganze Population einfach dann zusammenbrechen. Und es hat auch Auswirkungen auf die Ökosysteme. Und das ist gerade bei Arten ein Problem, die zum Beispiel sich sehr spät vermehren, wenig Jungtiere bekommen, die sowas einfach, so eine Nutzung einfach nicht oder so eine Bejagung einfach nicht standhalten können. Aber es betrifft, das ist vielleicht auch ganz wichtig, und das ist bei uns bei Traffic, wir arbeiten auch gerne für die weniger ikonischen Arten. Also es geht natürlich um Elefanten, Nashörner und den Tiger, aber es geht auch um viel weniger bekannte Arten, wie zum Beispiel Seegurken, die stark gehandelt werden, oder Haie und Rochen oder Singvögel oder eben verschiedene Pflanzenarten. Und wenn solche Arten verschwinden, hat das wirklich verheerende Folgen auch für das ganze Ökosystem, für andere Arten, die da leben, für zum Beispiel die Samenverbreitung, für die Nahrungskette oder den marinen Lebensraum.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, ihr dokumentiert viel bei Traffic, aber wie arbeitet ihr denn insgesamt? Also was ist so euer Arbeitsalltag, was macht ihr dann tatsächlich?
Ja, genau. Also Daten spielen bei uns schon wirklich eine wichtige Rolle, Handelsdaten, aber auch natürlich so Populationsdaten. Und das sammeln wir uns alles so zusammen. Das Internet ist da mittlerweile sehr, sehr hilfreich. Und wir schauen uns an, die eigentlich von der gesamten Handelskette, also vom Ursprung, wo eine Art entnommen wird, gejagt wird, gesammelt wird, bis letztendlich zum Endmarkt. Und was so toll, weil Traffic ist eine internationale Organisation. Wir haben Büros in vielen verschiedenen Ländern und eigentlich genau da, wo so Knotenpunkte vom Handel sind. Also arbeiten wir sehr eng auch mit unseren Kollegen zum Beispiel in Asien oder in Afrika zusammen und bringen diese Daten einfach zusammen, um so ein ganzes Bild abzuliefern. Und das geben wir dann an Behörden, aber auch an den Handel und suchen dann Lösungen, was eigentlich konkret gemacht werden kann, um den Handel legal, nachhaltig und auch transparent zu machen. Weil es ist ganz wichtig, dass man diese Daten hat. Wir sind aber auch, finde ich, so ein bisschen Brückenbauer und bringen verschiedene so Leute zusammen, verschiedene Gruppen, Behörden, aber auch mit dem Handel. Wir machen Schulungen für Zöllner zum Beispiel und bilden die aus, dass sie wissen, auf was müssen sie eigentlich genau achten. Was sind so die wichtigen Handelsrouten und die wichtigen Tiere oder Pflanzen, auf die sie achten müssen.
Und wie muss ich mir deine Arbeit konkret jetzt vorstellen? Sitzt du im Hafen auf einer Bank und guckst, ob da ein Schiff ankommt mit Schmugglern? Oder sitzt du dann doch nur am Computer, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, und suchst Daten im Internet? Also was machst du so den ganzen Tag, wenn du nicht gerade bei mir im Zoo sitzt und Interviews gibst?
Also tatsächlich habe ich das früher auch mal gemacht, dass wir mehr über Märkte gegangen sind oder in Shops reingegangen sind oder so. Aber mittlerweile ist es eigentlich tatsächlich mehr so am Computer und am Schreibtisch. Ich darf auch oft mal reisen, was toll ist. Und dann fahre ich auf Konferenzen oder mache eben Schulungen. Aber oft ist es eigentlich wirklich tatsächlich der Schreibtisch. Und da tragen wir die Daten zusammen, versuchen Muster zu erkennen und gucken uns auch Online-Märkte an. Viel vom Wildtierhandel oder Wildpflanzenhandel findet mittlerweile auch online statt. Und das schauen wir uns eigentlich auch ganz genau an und tragen dann einfach die Daten zusammen, um da so ein besseres Bild abgeben zu können.
Also bist du so ein bisschen auch so ein Hacker-Typ, der sich dann in irgendwelche Netzwerke reinschleust? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, eigentlich eher so eine Datenanalystin und Brückenbauerin und so eine Mediatorin zwischen den verschiedenen. Uns ist auch wichtig, dass wir die verschiedenen Leute alle zusammenbringen, um eine Lösung zu finden, weil es nichts bringt, gegeneinander zu arbeiten, sondern einfach gemeinsam eine Lösung finden für ein Problem. Oft ist es ja auch der Handel, der konkret Interesse hat, dass so ein Handel legal stattfindet und eben auch die Art erhalten wird. Und genauso ist es auch in den Ländern vor Ort, dass die Menschen, die mit den Tieren oder Pflanzen leben, ja auch ein großes Interesse haben, dass diese Tiere und Pflanzen noch weiter erhalten werden, weil das ja unmittelbar ihre Einkommensquelle in manchen Fällen ausmacht.
Gibt es irgendwie krasse Beispiele, die dir einfallen aus den letzten Jahren, wo Traffic irgendwas Besonderes aufgedeckt oder verhindert hat?
Ja, also ein wichtiges Beispiel ist natürlich der Handel mit dem Schuppentier, von dem wir heute auch schon geredet haben. Da haben wir damals aufgedeckt, dass das eben nicht nur einzelne Schmuggelfälle sind, sondern dass es ein riesen organisiertes Netzwerk dahinter steht oder sogar mehrere Netzwerke, die sich eben darauf spezialisiert haben, weil das eben nicht aufgedeckt worden war, wahnsinnig viel Geld damit zu machen waren und so wirklich verschiedenste Handelsrouten genutzt haben, um diese Tiere nach Asien zu bringen aus Afrika. Früher war es auch die asiatischen Schuppentiere, die gehandelt worden sind, aber die waren dann so bedroht, dass dann der Handel eher nach Afrika, auf die afrikanischen Arten sich konzentriert hat.
Also im Grunde, weil quasi nicht mehr genug Schuppentiere einfach gefunden wurden, sozusagen.
Genau, ist man dann nach Afrika zu den Schuppentieren gegangen und hat die dann geschmuggelt.
Wo begegnet uns denn jetzt illegaler Wildtierhandel im Alltag? Irgendwie sind wir da jetzt sehr weit weg so von mir hier in Frankfurt, wenn wir irgendwie über Schuppentiere in Asien sprechen. Aber sind es denn auch Probleme, die uns hier in Deutschland betreffen?
Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland und Europa sind wirklich Teil des Problems als Absatzmarkt, aber auch als Transitregion. Da gerade spielt der Frankfurter Flughafen zum Beispiel eine total wichtige Rolle als Drehkreuz, von eben als Handelsdrehkreuz, weil hier so viele Flüge ankommen und auch hierüber abgewickelt werden. Und dann
hört sie auch in meinem Hintergrund
Genau. Aber auch bei uns spielt, wie gesagt, der Kauf von exotischen Haustieren eine Rolle. Das mittlerweile gibt es ja viele Online-Angebote für Reptilien oder Urlaubsmitbringsel. Ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge am Frankfurter Flughafen, dass Leute immer wieder aus ihrem Urlaub Exemplare von geschützten Arten mitbringen, teilweise auch Produkte mitbringen, wie Häute oder Muscheln oder Korallen, die sie gekauft haben. Oder auch zum Beispiel bei Möbelkauf. Es gibt tropische Hölzer, die geschützt sind. Da ist es schon wichtig, dass man sich da erkundigt. Und in der EU werden regelmäßig immer wieder Tiere beschlagnahmt, Hölzer beschlagnahmt. Und für die Verbraucherinnen und Verbraucher heißt es einfach, dass man wirklich nach der Herkunft sich erkundigen muss, nach dem Schutzstatus, nach Papieren. Und wenn man im Zweifel ist, ist es dann einfach lieber nicht kaufen. Aber auch beim Essen zum Beispiel oder beim Trinken kommen uns Wildtiere und Wildpflanzen in unsere eigene Nahrungskette eigentlich. Und vielleicht wissen das nicht viele, aber zum Beispiel die Schillerlocke, die es auch in Norddeutschland oft gegessen wird, ist eigentlich ein Bauchlappen vom Dornhai. Das ist eine geschützte Art. Und auch der europäische Aal wird bei uns ja immer noch gegessen. Und es ist eine critically endangered, also stark bedrohte Art.
Jetzt hast du schon häufiger das Internet erwähnt? Das heißt, das ist auch ein großes Thema, dass auch da Handel betrieben wird, online quasi. Hat sich die Arbeit dadurch in den letzten 20 Jahren stark verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also früher waren es wirklich Tiermärkte oder Shops, die wir uns angeschaut haben. Da war der Handel eigentlich mehr physisch sichtbar, wenn auch manchmal im Versteckten. Und heute ist es tatsächlich in vielen sozialen Netzwerken, in Messenger-Gruppen, in Telegram-Gruppen. Und das ist natürlich viel schwieriger, auch für die Behörden, das zu kontrollieren. Da machen sich die Händler einfach auch das Internet zunutze. Sie wechseln auf die Plattform, benutzen Code-Wörter oder sogar einfach nur Emojis für bestimmte Tierarten, um sich auszutauschen. Und das ändert sich die ganze Zeit. Das ist sehr dynamisch und die Behörden müssen da wirklich ganz stark hinterher sein und auch ausgerüstet sein und geschult sein, um das überhaupt aufdecken zu können.
Das klingt alles ganz schön vielgestaltig und aufwendig, auch der Kampf gegen den illegalen Wildtierhandel oder den illegalen Wildhandel, möchte man vielleicht sagen. Wir haben ja gelernt, Wildtier ist vielleicht nicht ganz so passend. Gewinnen wir oder verlieren wir den?
Also ich würde sagen, es ist nicht so ein ganz einfacher Sieg, aber es ist auch keine Niederlage. Und ich finde es immer ganz wichtig, auch über Erfolge zu sprechen. Und ein wirklich schönes, positives Beispiel, was ich gerade erlebt habe in meiner Arbeit, war das Recovery der Saiga-Antilope. Das ist eine Antilope, die in den zentralasiatischen Steppen zu Hause ist. Und die war Anfang der 2000er Jahre durch Wilderei wirklich wahnsinnig dezimiert worden. Das ging hauptsächlich um den Handel ihres Horns, was die Männchen tragen. Und die Population ist eigentlich fast eingebrochen. Und damals war der Bestand nur noch bei weniger als 50.000 Tieren. Aber so ist in den letzten 20 Jahren durch wirklich konsequenten Schutz, durch verstärkte Wildereibekämpfung die Population so angestiegen, dass wir jetzt schätzungsweise 4 Millionen dieser Tiere wieder in Kasachstan haben, was wirklich ein Riesenerfolg ist und auch zeigt, dass sich sowas Naturschutz wirklich lohnt.
Da hat übrigens auch die ZGF eine wichtige Rolle mitgespielt bei dem Schutz der Saiga-Antilopen. Auch da haben wir schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, ganz am Anfang. Folge 7 müsste das gewesen sein. Vielleicht enden wir unser Interview mit einem ganz persönlichen Moment noch von dir. Hast du so ein prägendes Erlebnis aus deiner Zeit? Du hast gesagt, 25 Jahre bist du jetzt bei Traffic. Was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest, wo du sagst, das war so ein Wow-Moment vielleicht in deiner Arbeit.
Ja, also ist eine ganz tolle Zeit, sonst würde ich das ja nicht 25 Jahre lang machen. Es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß, ist abwechslungsreich. Ich hatte tolle, tolle Reisen, die ich machen durfte und auf diesen Reisen habe ich immer wieder wirklich wahnsinnig beeindruckende Menschen getroffen, denen die Natur am Herzen liegt und sich mit Riesenengagement eingesetzt haben. Es waren zum Beispiel Zollbeamten oder Wildhüter oder Ranger, aber auch Händlerinnen und Händler, mit denen wir sprechen konnten, Leute in der Politik. Und das ist einfach wahnsinnig motivierend und macht echt viel Freude, mit denen zusammenzuarbeiten und zu merken, dass man an einem Strang ziehen kann. Aber ich hatte auch tolle, so einzelne Wow-Momente, zum Beispiel, wenn man nach vielen Jahren der Vorbereitung und der Recherche und Daten zusammentragen auf so einer CITES-Konferenz sein kann und dann tatsächlich die 180 Vertragsstaaten mal eine richtige Entscheidung treffen und Arten aufnehmen und wir das Gefühl haben, so, okay, da haben wir jetzt wirklich was beeinflusst. Und das war zum Beispiel letzten Dezember, war wieder eine Vertragsstaatenkonferenz. Da wurden danach lange Arbeit von Traffic-Kollegen, die zum Haischutz gearbeitet haben, 16 Tiefseehaiarten aufgenommen in CITES Anhang 2. Und das war für uns echt ein Riesenerfolg. Und daran sieht man, dass die Arbeit sich dann doch auch lohnt.
Das freut mich sehr und es hat mich auch sehr gefreut, dass du gesagt hast, wir sind da doch auf dem richtigen Weg beim Kampf gegen den illegalen Wildtierhandel. Vielen, vielen Dank für das Interview. Vielleicht schnappen wir uns jetzt noch ein Eis, um uns noch wieder abzukühlen. Und genau, vielen, vielen Dank, Stefanie.
Danke, Marco. War schön, hier zu sein.